Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen heute:
Geschäftserweiterung. Digitalkriminelle profitieren vom Krieg gegen die Ukraine. Umstrukturierung. Der Cyberwar wird zunehmend von Söldnertruppen ausgetragen. Modulchecker. Wie Open-Source-Bibliotheken auf Sicherheit geprüft werden können. Und das digitale Logbuch. Cheyenne.
Das Bild ist ziemlich komplex, aber ich glaube, wir haben so etwas noch nie gesehen in der Geschichte der Cyberangriffe.
Das war die Meinung von Kostin Raiou vom russischen IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky. Und der bezieht sich dabei auf die Situation nach dem Angriff Putins auf die Ukraine. Die Ukraine, Belarus und Russland, die waren ja bislang schon seit Jahrzehnten eigentlich Brennpunkte weltweiter Cyberkriminalität, wo hocheffiziente Angriffssoftware entwickelt wurde. Und in diesen Ländern gab es auch ausgesprochen kompetente IT-Sicherheitsspezialisten. Wie hat denn der Krieg die Situation dort verändert, Peter Welchering?
Der russische Angriff auf die Ukraine, der hat eigentlich alles verändert in diesem Bereich. Viele russische IT-Spezialisten, Sicherheitsspezialisten, die haben ihrem Heimatland den Rücken gekehrt und die sind über die finnische Grenze weg. Viele Gruppen der organisierten digitalen Kriminalität, die profitieren jetzt von Regierungsaufträgen. Aber andererseits kriegen sie ihre Schadsoftware nicht mehr auf westeuropäische, amerikanische oder auch nur auf asiatische Rechner distribuiert und können ihr Erpressungsgeschäft eben auch nicht mehr im gewohnten Umfang betreiben. Also dieser Markt, der ist ziemlich eingebrochen. Die kriminellen IT-Konzerne, die müssen sich neu ausrichten. Sie müssen einen Teil ihrer Konzernstrukturen eben den Kriegsbedingungen anpassen. Und sie müssen sich neue Märkte schaffen. Mit anderen Worten, in der organisierten digitalen Kriminalität, da brodelt es momentan mächtig, zumal eben auch nordkoreanische, chinesische und amerikanische Gruppen versuchen, die Schwächen der bisherigen russischen, belarussischen und ukrainischen Player in diesem Bereich auszunutzen.
Wir haben uns diese unübersichtliche und ziemlich komplexe Situation einmal von Spezialistinnen und Spezialisten erklären lassen, die näher dran sind, und dabei auch eine Menge darüber herausgefunden, wie kriminelle IT-Konzerne unter Kriegsbedingungen arbeiten.
Jamie Redden, jetzt auch bekannt als Operation Armageddon, ist eine derzeit sehr aktive, möglicherweise die aktivste Gruppe. Dann ist da noch UNC 1151. Die sind auch verantwortlich für die Operation Ghostwriter, die derzeit in der Ukraine aktiv ist. Und da sind verschiedene Gruppen von Cyberkriminellen, insbesondere Ransomware-Betreiber wie Conti, die ebenfalls aktiv sind. Und nicht zuletzt haben wir noch die Hacktivisten.
Sagt Kostin Raiou, Analyst beim russischen IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky. Hacktivisten, also Menschen, die aus politischer Überzeugung digitale Angriffe ausführen, gibt es sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite. Einige von ihnen kommen aus der typischen Untergrundszene, andere haben zuvor für die organisierte Kriminalität gearbeitet. Wieder andere waren bei ganz normalen IT-Unternehmen angestellt. Dem Deutschlandfunk haben Hacker, die jetzt für den IT-Freiwilligenverband des ukrainischen Verteidigungsministeriums digitale Angriffe auf russische IT-Infrastruktur ausführen, gechattet, dass sie zuvor für ein Sicherheitsunternehmen gearbeitet hätten. Und zwar für eine Firma, die sogenannte Penetrationstests vornimmt. Diese Pentesting-Firma war ein Tarnunternehmen der russischen kriminellen Gruppe Conti. Doch von dieser Verflechtung mit der organisierten Kriminalität wussten die damaligen Angestellten und jetzigen Hacktivisten gar nichts. Das IT-Sicherheitsunternehmen Checkpoint Software Technologies hat die Konzernstrukturen von Conti genauer untersucht. Und deren Expertin Christine Schönig kann die Angaben der Hacker des Freiwilligenverbandes bestätigen.
Wir haben festgestellt, dass Conti auch über offizielle Firmen Geschäfte betreibt. Das wiederum bedeutet, man hat Drittunternehmen mit in die kommerzielle Struktur hineingenommen. Wir haben festgestellt, dass sich offizielle legale Software zum Thema Pentesting etc. gekauft wurde, die gegebenenfalls nicht allen Unternehmen zugänglich gemacht wird, weil ganz einfach eine gewisse Zertifizierung, eine gewisse Berechtigung für den Umgang mit dieser Software erforderlich ist. Und Conti hat das Vehikel genutzt und hat einen Drittanbieter mit oder ein Drittunternehmen hier mit vor den Karren gespannt.
Die Analysten von Checkpoint konnten 60.000 interne Dokumente der Conti-Gruppe auswerten und erhielten so einen guten Überblick über die Struktur und die Arbeitsweise des kriminellen IT-Konzerns.
Die Organisationsstruktur an sich ist so weit aufgebaut, dass man gesagt hat, man hat quasi einen Big Boss, der ist auch ganz klar und deutlich in diesen Chatprotokollen mit dem Codenamen Stern identifiziert worden. Und dieser Big Boss hat die Fäden in der Hand. Der arbeitet aber auf der anderen Seite wieder mit unterschiedlichen Direktoren, die ihm wiederum ganz, ganz nahe gestellt sind und die mit ihm gemeinsam auch, ich denke, Entscheidungen umsetzen, wie wir das aus den Protokollen herausgelesen haben und ihre Aufgaben haben.
Bei schlechter Arbeit gab es Lohnabzug oder Strafzahlungen. Durchschnittlich bis zu 2000 US-Dollar verdiente ein IT-Spezialist bei Conti in Russland im Monat. Eine durchaus attraktive Bezahlung. Die einzelnen Teams verfügten über interessante Budgets, die auch spannende forensische Arbeit ermöglichten. Und das Conti-Management hatte von der russischen Regierung rechtzeitig über den Schlag der Strafverfolgungsbehörden gegen die kriminellen Gruppe R-Evil im Januar erfahren. So konnte Conti Teile von R-Evils Erpressungsgeschäft nahtlos übernehmen. Aber nicht für lange, denn der russische Angriff auf die Ukraine veränderte alles.
Ja, schauen wir uns diese Änderung mal genauer an. Sie haben mit Sicherheitsanalysten und Hackern gesprochen. Wie schätzen die das denn ein, Peter?
Also das Westgeschäft der organisierten Kriminalität, der digitalen Kriminalität in der Ukraine, das ist vollständig zum Erliegen gekommen. Die Gruppe UNC 1151, also Ghostwriter, die sind noch in der Ukraine tätig und die arbeiten für den russischen Militärgeheimdienst GRU. Jamal Redden soll an digitalen Angriffen auf Luftabwehrstellungen der ukrainischen Armee und auf Datenbanken des Verteidigungsministeriums in Kiew am 24. Februar verantwortlich sein. So gesehen sind deren Auftragsbücher jetzt voll mit Staatsaufträgen. Conti soll verschiedene Angriffe mit der Viper-Software im Auftrag russischer Regierungsstellen ausgeführt haben. Das sieht zunächst wie so ein Ransomware-Angriff aus, das können die Conti-Leute ja gut, aber Viper löscht die Daten der angegriffenen Systeme komplett, statt sie nur zu verschlüsseln.
Heißt das denn jetzt, dass die russische organisierte digitale Kriminalität von Staatsaufträgen abhängig ist?
Also die führen zumindest im Augenblick sehr viele Staatsaufträge aus. UNC 1151 und Jamal Redden haben da eindeutig profitiert. Dukes, also APT-29 oder SOFACY, besser bekannt unter APT-28, ebenfalls. Ehemalige Conti-Mitarbeiter sagt mir wiederum, dass die Situation bei Conti ja gemischt aussieht. Da gibt es zwar auch einige Regierungsaufträge, die es vorher nicht gab, aber das Ransomware-Geschäft im Westen kann Conti ebenso nicht mehr im gewohnten Umfang ausüben. Und das haben auch mehrere Sicherheitsanalysten bestätigt.
Und hat das Konsequenzen?
Ja, durchaus. Auch einige Conti-Teams arbeiten jetzt eben enger mit russischen Regierungsstellen zusammen. Und das verändert sozusagen die vertikale Struktur des Konzerns. Stern, das ist ja der Codename des Conti-Vorstandsvorsitzenden, hat auch einige Line-Manager aus dem Ransomware-Bereich entlassen müssen, also mittlere Führungskräfte. Dieser Bereich schwächelt nämlich. Und das führt dann auch zu Kritik an Putin. Denn ohne das westliche Ransomware-Geschäft kann Conti auf Dauer eben nicht überleben. Auch wenn es jetzt erstmal gute Staatsaufträge gibt. Unter den jetzigen Sanktionen wird der Ransom-Bereich sehr schwierig. Und da gibt es durchaus den Anspruch an die russische Regierung, das zu ändern, die Situation wieder ein Stück weit zu entspannen.
Ist denn noch etwas von der R-Evil-Gruppe zu hören? Putin hatte die ja im Januar hochgenommen.
Ja, ausgeschaltet wurde da allerdings nur die russische R-Evil-Gruppe. In der Ukraine, in Belarus und in Kaliningrad, da gibt es immer noch R-Evil-Gruppen. Das sind auch noch zu ganz geringen Teilen Gruppen, die im westlichen Ransomware-Geschäft tätig sind. In der Ukraine sind einige R-Evil-Mitarbeiter dem IT-Freiwilligenverband beigetreten. Das ist ja dieser Verband des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Das ist jetzt auch nicht überraschend, nachdem die russische Regierung ja R-Evil im eigenen Land hochgenommen hat. Aber anders als Conti, die keine Auslandsbüros aufgebaut haben, gab es eben kleinere R-Evil-Teams auch in Westeuropa. Und nach allem, was man hört, wird diese Struktur gerade wieder aufgebaut. Inwieweit da westliche Geheimdienste drin hängen, um R-Evil dann gegen russische Nachrichtendienste zu positionieren, darüber gibt es sehr verschiedene Meinungen, aber keine Fakten. Sicherer dagegen scheint, dass Conti, nachdem das westliche Ransomware-Geschäft ziemlich eingebrochen ist, eben nach neuen Märkten sucht. Und dazu ist der Austausch mit Westeuropa wieder nötig. Die nehmen natürlich die jetzigen Staatsaufträge mit, wollen aber aus dieser Abhängigkeit eben auch wieder raus. Ob das dann allerdings gelingen wird, das ist eine spannende Frage.
Der Cyberkrieg gegen die Ukraine und wie sich das auf die organisierte Digitalkriminalität auswirkt, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation.
kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir bleiben im weiten Themenfeld der IT-Sicherheit und werfen den Blick zurück auf ein Ereignis, das im Dezember letzten Jahres für große Aufregung und ja auch für großes Erstaunen gesorgt hat. Ein kleines Java-Tool namens Log4j hat für ein riesengroßes Einfallstor gesorgt und Millionen Rechner weltweit unsicher gemacht. Und das, obwohl es ein Open-Source-Modul ist. Schnell wurde klar, solche frei verfügbaren Module, die haben ein Problem. Sie werden zwar gerne genutzt, aber dann auch schnell wieder vergessen. Und so kommt es oft vor, dass Open-Source-Bibliotheken zwar in vielen Anwendungen verbaut werden, sie werden aber nicht in gleichem Maße wie das eigentliche Softwareprodukt auf Aktualität und Fehlerfreiheit von den Produktentwicklerinnen und Entwicklern geprüft. Deshalb haben sich Forscherinnen und Forscher der Universität Paderborn Gedanken darüber gemacht, wie man Produkte mit Open-Source-Modulen testen kann, ohne tatsächlich den jeweiligen Quellcode eingängig auditieren zu müssen. Darüber habe ich mit Professor Erik Bodden vom Institut für Informatik gesprochen und ihn zunächst einmal ganz grundsätzlich gefragt, welche Risiken denn überhaupt die Benutzung solcher Module mit sich bringt.
Also zunächst mal bieten natürlich diese ganzen Open-Source-Module oder Bibliotheken eine ganze Menge tolle Möglichkeiten. Man muss sich ja mal vorstellen, was auch die ganze Informatik in den letzten Jahren, Jahrzehnten für einen Wandel mitgenommen hat. Heutzutage kann man halt mit relativ wenig Aufwand durch diese ganzen Open-Source-Bibliotheken dann doch schnell Softwareprodukte bauen, neue Webdienste und so weiter. Und das nutzen natürlich viele Leute total gern, weil es Zeit und Geld spart. Und es gibt halt auch so de facto Standardbibliotheken, die von ganz vielen Leuten weltweit eingesetzt werden, die halt auch einfach sehr verbreitet sind. Aber da liegt dann halt eben gerade auch das Risiko, denn wenn jetzt diese Bibliotheken oder Frameworks halt fehlerbehaftet sind, also wenn da Software-Schwachstellen drin sind, die Angreifer ausnutzen können, dann werden diese Bibliotheken halt auch ganz schnell zu so einer Art kritischen Infrastruktur, eben einfach weil sie so weit verbreitet sind. Also oftmals hat man da Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Installationen weltweit. Und wenn dann eine so eine kritische Komponente in so vielen Systemen drinsteckt und Fehler hat, dann kann das entsprechend große Probleme verursachen.
Das hatten wir ja Ende letzten Jahres, als es den Sicherheitsvorfall mit Log4j gab, ein Java-Modul, was eben halt tatsächlich weltweit oftmals millionenfach eingesetzt wurde und eben halt zu einem großen Problem wurde. Können Sie schildern, was da das Problem war?
Log4j ist ein ganz interessanter Fall, weil, wie Sie sagen, das ist wirklich millionenfach eingesetzt und es ist eine eigentlich ganz einfache Komponente, die einfach zum sogenannten Logging verwendet wird. Das heißt, da schreiben dann die entsprechenden Applikationen, die Log4j nutzen, regelmäßige Ereignisse, die halt in der Software passieren, in so eine Log-Datei, um einfach mitzuschreiben, was dort passiert. Und die Komponente ist sehr populär, wird aber eigentlich nur von so ein paar Freelancers weiterentwickelt. Also die machen das mehr oder weniger hobbymäßig. Und das Problem war halt, dass diese Logging-Bibliothek eine Funktionalität bereitgestellt hat, die es den Entwicklern ermöglichen sollte, im Prinzip so bestimmte Ersetzungen vorzunehmen. Also man konnte dort so bestimmte Platzhalter einfügen in die Anweisungen, die da geloggt werden sollen. Und das konnte ein Angreifer aber eben gerade ausnutzen, um dort an diesen Platzhaltern, in diesen Stellen, beliebigen Code einzufügen. Und das ist dann ein riesen Angriffstor. Also im Prinzip war es dann möglich, über das Internet bestimmte Schadcode-Anweisungen direkt an den jeweiligen Softwareprozess zu senden, der Log4j benutzt. Und dieser Prozess würde dann diese Anweisungen direkt ausführen auf dem System. Und da hat der Angreifer dann ziemlich schnell auch ziemlich weite Rechte, weil Log4j halt direkt in diesen laufenden Softwareprozess eingebunden ist und es da eigentlich keinerlei Gegenmaßnahmen mehr gibt, die da Schlimmeres verhindern könnten an dieser Stelle.
Log4j hat gleichzeitig auch gezeigt, dass es einen weit verbreiteten Irrglauben gibt, nämlich dass Open-Source-Produkte und auch solche Bibliotheken per se sicherer seien, weil man sie theoretisch jedenfalls überprüfen kann, weil ja der Quellcode eigentlich offenlegen müsste.
Das ist tatsächlich so, ne? Also nur aufgrund der Tatsache, ob jetzt der Quellcode offen ist oder nicht, kann man auf jeden Fall nicht auf die Sicherheit schließen. Es ist natürlich so, wenn man den Quellcode nicht einsehen kann, dann kann man erstmal Zweifel haben, weil man nicht reinsehen kann. Aber es ist halt auch bei den Open-Source-Projekten so, dass man natürlich dann auch Experten und Expertinnen braucht, die sich diesen Code dann ansehen. Und das war bei Log4j halt eben nicht regelmäßig der Fall. Und es gibt leider auch viel zu wenig große Unternehmen noch, die sich bisher solchen Projekten widmen, obwohl die alle sehr gerne einsetzen. Es gibt dann zum Beispiel von Google dieses sogenannte Project Zero. Das sind halt wirklich IT-Sicherheitsexpertinnen, die sich solche Bibliotheken vornehmen. Und im Fall von Log4j war es jetzt das Cloud Security Team der chinesischen Firma Alibaba. Die haben tatsächlich dann diese Schwachstelle gefunden. Die schauen dann also schon hin und wieder unregelmäßig mal in solche Komponenten rein, aber das ist eben noch alles andere als systematisch.
Sie wollen nun dieses Sicherheitsproblem angehen, indem Sie einen Sicherheitscheck für Open-Source-Produkte machen, bei dem man nicht unbedingt in den Quellcode reingucken muss. Wie soll das aussehen?
Genau, also wir wollen das Ganze zusammen mit Partnern von der SAP möglichst gut automatisieren. Und dazu muss man erstmal so vorgehen, dass man im Prinzip bekannte Schwachstellen für diese Open-Source-Bibliotheken, die in öffentlich zugänglichen Datenbanken schon gelistet sind, erstmal sozusagen runterrechnet auf die Code-Ebene. Also wir haben ein System gebaut, was den Quellcode analysiert, und zwar immer die Variante ohne die bekannte Schwachstelle, also die letzte Version, wo noch keine Schwachstelle drin war, und dann die Version mit der Schwachstelle. Und dann können wir die entsprechend abgleichen und genau die Codezeilen bestimmen, die diese Schwachstelle sozusagen ausmachen, die also schuld sind an der Schwachstelle. Und dann ist die zweite Herausforderung aber, dann diese Codezeilen wirklich im Binärcode, wie er dann auch im Internet oft runtergeladen und eingebunden wird in diese Applikation, wiederzufinden. Und da ist das Problem, dass wenn man jetzt diesen Quellcode übersetzt in Binärcode, dann kommt es immer auf den Übersetzer an, wie das genau übersetzt wird. Das kann mal so aussehen, mal ein bisschen anders. Und mit dieser Varianz müssen wir quasi umgehen können. Das heißt, wir müssen dann diese Codestellen im Prinzip ein Stück weit normalisieren, nennen wir das. Also wir versuchen, das auf so eine Form zu bringen, die wir überall wiedererkennen können. Und damit wollen wir dann das Ziel erreichen, dass wir halt ganz effizient in allen möglichen Binärcode-Formaten, wo diese Schwachstelle halt vorliegt, diese dann auch zweifelsfrei identifizieren können.
Dieses Normalisieren, heißt das jetzt ganz konkret, dass Sie quasi unterschiedliche Codeproben haben, von unterschiedlichen Compilern zum Beispiel erstellt und all diese Varianten vorhalten und untersuchen? Oder gibt es ja so etwas wie eine allgemeine Form, die dann davon abgeleitet wird?
Ein bisschen was von beidem eigentlich. Also wir sind da sehr empirisch vorgegangen. Wir haben wirklich bei uns eine große Farm sozusagen von verschiedenen Compilers, die dort alle installiert sind, und haben uns genau angesehen, wie die jetzt diese verschiedenen Codebeispiele übersetzen würden und was es da für Varianzen gibt. Und die verschiedenen Compiler, die erzeugen natürlich alle irgendwie äquivalenten Code, weil der soll ja schon dasselbe tun, aber der ist halt von der Struktur her leicht unterschiedlich. Und wir haben halt diese Strukturunterschiede genau analysiert und führen die dann zurück auf eine normalisierte Form, wo die Struktur dann immer sozusagen identisch ist. Also diese ganzen Unterschiede werden rausgerechnet und wir bringen das auf eine Form, die immer gleich ist. Und das erlaubt es uns dann, eben genau diese Form später dann auch wiederzuerkennen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann beruht das System ja darauf, dass Sie vorher eine tiefergehende Analyse gemacht haben von bekannten Sicherheitslücken. Heißt das jetzt gleichzeitig auch, dass die Prüflinge eben halt tatsächlich nur daraufhin untersucht werden können, ob diese bekannten Sicherheitslücken vorliegen, ja oder nein?
Das ist erstmal der Anspruch, den wir haben. Also es sind natürlich auch die unbekannten Schwachstellen höchst interessant, ja. Aber erstmal geht es uns darum, zumindest die bekannten irgendwie finden zu können. Man kann das Ganze aber auch mit anderen Arten von Analysen kombinieren. Also bei mir in der Fachgruppe entwickeln wir zum Beispiel auch Analysewerkzeuge, mit denen sich neuartige, bisher noch nicht bekannte Schwachstellen finden lassen. Und die kann man dann mit dem anderen Ansatz, den ich eben beschrieben habe, sehr gut kombinieren. Denn aus diesen Analysen bekommen wir dann auch sozusagen wieder Codezeilen heraus aus dem Bericht und wissen genau, an welchen Codezeilen die Schwachstelle jetzt vorliegt. Und dann können wir dann die andere Maschinerie genauso nutzen, um dann diese Codezeilen auch in bestehenden Applikationen wiederzufinden.
Gibt es denn bestimmte Anforderungen, die Sie an die Prüflinge stellen müssen, dass sie bestimmte Randbedingungen einhalten?
Also im Moment entwickeln wir das Ganze für die Programmiersprache Java und die entsprechende Plattform. Und da gibt es dann zum Beispiel ganz große sogenannte Repositories, wo diese ganzen Java-Projekte vorgehalten werden. Wir schauen uns da insbesondere Maven Central und GitHub an. Das sind so die bekanntesten. Dafür entwickeln wir jetzt erstmal den Ansatz, aber die Konzepte, die wir dort entwickeln, sind eigentlich allgemeingültiger und sollten auch breiter anwendbar sein. Darüber hinaus haben wir eigentlich keine besonderen Anforderungen.
Ihr System ist jetzt nun dezidiert auf Java ausgerichtet und eben halt auf Open-Source-Projekte, die man eben halt auf bekannten Repositories antreffen kann. Aber von der Systematik her müsste es doch eigentlich auch zum Beispiel mit proprietärer Software, von dem man nichts anderes außer dem binären Code weiß und der Beschreibung des Herstellers, auch dort anwendbar sein.
Ja, das ist so. Also technisch ist das eigentlich genau dasselbe. Das ist unseren Werkzeugen ja egal, ob es jetzt proprietärer Code ist oder Open Source. Es ist allerdings so, wenn man sich das anschaut, also selbst bei großen Softwareherstellern wie der SAP ist es so, dass die allermeisten Softwarekomponenten, die eingebunden sind, einfach Open Source sind. Das hat sich einfach so etabliert. Nutzen natürlich zum Teil auch ihre eigenen proprietären Bibliotheken, aber die sind dann in der Minderzahl. Aber technisch ist es dasselbe.
Open-Source-Software-Module im Sicherheitscheck, darüber sprach ich mit Erik Bodden vom Institut für Informatik an der Universität Paderborn.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 12, 8, 27.
Cheyenne, die, die am Morgen tötet. The girl who kills in the morning. So nennen die Algonkin gerne ihre kleinen Mädchen. Also nicht die, die immer die Windeln voll macht, sondern die, die am Morgen tötet. Klingt gefährlich, ist gefährlich, so ein Name, vor allem im Internet. Wegen des Cross-Site-Scripting. Also wenn ein Algonkin-Mädchen irgendwo was postet und dann unterschreibt, Cheyenne, the girl who kills in the morning. Wenn man jetzt mit einem Browser unterwegs ist, dessen Parser gerade mal einen schlechten Tag hat, der die Sprache der Algonkin nicht richtig beherrscht oder den ein Bug gebissen hat, eine Wanze, dann versteht er das vielleicht völlig falsch. Er sagt sich nicht, oh, die kleine Cheyenne war wieder da und hat was Lustiges gepostet, the girl who kills in the morning, sondern er sieht kills, dritte Person Singular Indikativ, und hält das für einen Imperativ. Das Unix-Kommando pkill. Damit wird ein laufender Prozess in die digitalen ewigen Jagdgründe geschickt. Pkill Firefox, was tötet den Firefox? Den die Wanze gebissen hat. Pkill Thunderbird, das holt den Donnervogel vom Himmel. Oder kill all, das ist das Ende. Da ist absolut Schluss. Danach sitzt man oft vor einem abgestürzten Rechner im fahlen Licht des Bluescreen. Nicht gesicherte Dateien sind weg, vielleicht das Filesystem korrumpiert und die Datenbank inkonsistent. Ein Massaker. Und dann weiß man, Cheyenne war wieder da. Die, die am Morgen tötet.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Der Bund soll mehr Kompetenzen bei der Cybersicherheit erhalten. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser strebt noch in diesem Jahr eine Grundgesetzänderung zum Thema Cybersicherheit an. Man wolle die Abwehr stärken und dabei den Bund durch mehr Kompetenzen in eine führende Rolle bringen, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bisher sei die Gefahrenabwehr überwiegend Ländersache. Komplexen und länderübergreifenden Gefahren durch Cyberattacken aber könne nur der Bund effektiv etwas entgegensetzen. Faeser betonte, dabei müsse man auch über aktive Maßnahmen nachdenken, die über die Aufklärung eines Angriffs hinausgingen.
Die behördliche Warnung vor der Virensoftware des russischen Herstellers Kaspersky war rechtens.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat einer Gerichtsentscheidung zufolge vor der Virenschutzsoftware der russischen Firma Kaspersky warnen dürfen. In einer am Freitag veröffentlichten Entscheidung wies das Verwaltungsgericht Köln einen Eilantrag eines in Deutschland ansässigen Unternehmens der Kaspersky-Gruppe ab. Das BSI hatte Mitte März vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges auf ein erhebliches Risiko eines erfolgreichen IT-Angriffs Russlands hingewiesen und geraten, Kaspersky-Software durch Alternativen zu ersetzen.
Hacker erbeuteten mehr als 600 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen.
Die Macher des Online-Spiels Axie Infinity haben bekannt gegeben, dass die dem Spiel zugrunde liegende Blockchain Ronin gehackt wurde. Die Angreifer haben dem Betreiber Sky Mavis zufolge 173.600 Einheiten Ethereum sowie Stablecoin im Wert von 25,5 Millionen US-Dollar gestohlen. Die Ethereum-Coins haben aktuell einen Marktwert von rund 600 Millionen US-Dollar. Offenbar nutzten die Angreifer kompromittierte Privatschlüssel, um das Kryptogeld abzuziehen.
EU-Einrichtungen sind nicht gut gegen IT-Angriffe geschützt.
Institutionen der Europäischen Union sind nach Ansicht des EU-Rechnungshofs nicht ausreichend gegen Cyberangriffe gewappnet. Da die Einrichtungen eng miteinander verflochten seien, können Schwachstellen bei einer von ihnen zu Sicherheitsbedrohungen auch für andere führen, teilten die Prüfer diese Woche mit. Sie empfehlen, dass verbindliche Vorschriften zur Cybersicherheit eingeführt und mehr Geld zum Schutz vor entsprechenden Angriffen bereitgestellt wird.
Meta und Apple gaben offenbar Nutzerdaten an Kriminelle weiter.
Sowohl Apple als auch die Facebook- und Instagram-Mutter Meta haben auf gefälschte Notfallanfragen hin Mitte 2021 Nutzerdaten an Hacker herausgegeben. Die Betrüger konnten demnach die Datenschutzvorkehrungen umgehen, indem sie vorgaben, Strafverfolger zu sein und eine besonders dringliche Auskunft über Nutzer zu benötigen.
EU-Parlamentarier wollen anonyme Kryptozahlungen verbieten.
Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung sowie der Ausschuss für Freiheiten, Justiz und Inneres des EU-Parlaments haben diese Woche für ein komplettes Aus von anonymen Kryptozahlungen innerhalb der EU votiert. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters wurde ein Bericht mit großer Mehrheit angenommen, der eine Identifizierung von Teilnehmern derartiger Zahlungen ohne Freibetrag fordert.
Der Mädchenanteil beim Jugendwettbewerb Informatik ist gestiegen.
Mehr als 35.500 Schülerinnen und Schüler starten dieses Jahr beim Jugendwettbewerb Informatik. Im Vorjahr waren es 26.300 Kinder in der ersten Runde. Damit haben so viele Kinder wie noch nie mitgemacht.
Sternzeit, 2. April, die Mondsichel für den Ramadan. Heute Abend, kurz nach Sonnenuntergang, zeigt sich die hauchdünne Sichel des zunehmenden Mondes tief am Westhimmel. Ihr Erscheinen markiert den Beginn des islamischen Fastenmonats. Je nach Rechtsschule hängt der Anfang des Ramadan nicht nur von der astronomischen Berechnung ab, sondern auch von der Sichtung der Mondsichel. Daher kann der Beginn des Fastenmonats regional um einen Tag variieren. Der islamische Kalender ist ein reiner Mondkalender. 12 Umläufe des Mondes um die Erde bilden ein Jahr. Das ist allerdings etwa 11 Tage kürzer als das Sonnenjahr, das dem gregorianischen Kalender zugrunde liegt. Daher fängt der Ramadan jedes Jahr etwa 11 Tage früher an als im Vorjahr. 2021 zeigte sich die Mondsichel für den Fastenmonat erst am 13. April. In unseren Breiten ist die dünne Mondsichel zu keiner Zeit des Jahres so gut zu sehen wie im Frühjahr. Jetzt steht die Ekliptik, die Bahn von Sonne, Mond und Planeten am Himmel, abends steil zum Horizont. Die Sichel kann sich auch schon gut einen Tag nach Neumond am Firmament durchsetzen. Im Herbst, wenn die Mondbahn in ganz flachem Winkel zum Horizont verläuft, dauert es manchmal 3 Tage, bis der Mond zu beobachten ist. Während des Ramadan ist vom Beginn der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang zu fasten. Im Hochsommer ist die tägliche Fastendauer also erheblich länger als im Winter mit seinen langen Nächten. Der Ramadan endet, wenn am 2. Mai, genau wie heute, eine hauchdünne Mondsichel am Himmel steht.
Europäische Kulturhauptstädte, ist das Tourismusspektakel oder Zukunftslabor? Darüber wird gleich bei Streitkultur debattiert um 5 nach 5 in Ihrem Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Fürs Zuhören dankt Manfred Kläuber.